Wir haben letzten Sonntag gesungen, wenn Satan mich angreift mit all seiner Macht, so gebe ich die Antwort ihm gern. Der Herr am Kreuz dich zunichte gemacht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Diese Antwort brauchst du. Und du brauchst ihn als deine Waffenrüstung, wo du dich bergen kannst. Wir brauchen unseren Christus so sehr als unseren Schutz. Ich lese aus Philipper 2, ab Vers 6. Obwohl unser Christus in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich nochmal weiter. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, dass sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen sollen. Amen. Da heißt es dann in Hebräer 2, ab Vers 14, weil nun die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben in Sklaverei gehalten wurden. Daher musste er, in Vers 17, in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, jedoch ohne Sünde, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. In Hebräer 2, Vers 9b steht noch, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Und in Vers 10b, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden vollendete. Amen. Die zu befreien, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Sklaverei gehalten wurden. Also das ist einer der ersten Verse, der mich auch sehr berührt hat. Furcht vor dem Tod. Ich habe gedacht, ist der Furcht vor dem leiblichen Tod oder eher vor der Ahnung, was danach kommt? Weißt du, wenn du nur stirbst und es ist nachher dunkel, dann, naja, dann geht es ja dann auch. Wenn aber danach eine Verantwortung vor dem lebendigen Gott kommt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du keinen Frieden mit ihm gemacht hast. Also eigentlich ist das die große Furcht der Menschen vor dem Tod, diesen Schritt danach, diese Begegnung danach. Dieses Konfrontiertwerden mit deinem gottlosen Leben, das macht Furcht. Diese Ahnung, es gibt einen Gott, da gibt es jemand, vor dem ich Rechenschaft ablegen müssen. Aber die zu befreien, gell, das sind alles wir. Wir sind befreit vor dieser Furcht vor dem Tod. Christus hat bezahlt, es geht nicht mehr ins Gericht. Was ist das für eine Gnade, für ein gewaltiges Geschenk, das wir bekommen haben. Gell? Und in allen Dingen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. Das ist für uns unvorstellbar, dass unser Christus Dinge zu lernen hatte. Treue, Barmherzigkeit. Ja, wir haben einen allmächtigen Gott. Und dennoch scheint es so zu sein, dass du dennoch in diesen Leib der Schwäche kommen musst, um das völlig zu ergreifen, auch für unseren Christus. So ist Christus Mensch geworden, hat alles erlitten, dass er wirklich mitfühlen konnte. Und Barmherzigkeit in vollem Ausmaß haben konnte mit uns schwachen Gefäßen, mit dem, der uns angreift mit all seiner Macht. Das musst du in der Schwäche erlebt haben, dass du das völlig mitfühlen kannst. Ja, also ich bin froh, dass unser Christus unser Hohepriester ist. Nicht irgendein Mensch in seinem Hochmut, in seinem Nicht-Mitfühlen-Können, weil er gar nicht mitfühlen kann, weil er gar nicht in dir deine Not kennt. Aber Christus ist in allem uns gleich geworden, hat alle Not getragen. Und dann in Hebräer 1, Vers 3 nochmal, das ist unser Christus. Er, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Und alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft und die Reinigung von den Sünden vollbracht hat. Amen. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Das ist unser Christus, den wir heute anbeten, gell? Es ist nicht mehr der Christus am Kreuz, das hat er vollbracht vor 2000 Jahren. Wir sind vor Grundlegung der Welt auserwählt, vor 2000 Jahren freigekauft Heute haben wir einen hohen Priester, der für uns einsteht. Und in Zukunft werden wir ihn sehen, wie er ist. Was für eine Herrlichkeit haben wir. Was für eine Zukunft. Was für eine Zuversicht. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Oh, Herr Jesus Christus, ja, wir können dich nur loben an deinem Tisch, Herr Jesus. Solch eine Gnade, in der wir stehen. Solch einen Christus, den wir geschenkt bekommen haben. Wir loben dich von ganzem Herzen an deinem Tisch, Herr Jesus. Geben dir alle Ehre, allen Dank, alles Lob, alle Liebe, Herr Jesus Christus. Danke, Herr. Amen.
Ich würde gerne mit euch lesen, 2. Könige Kapitel 4, 1 bis 6. Ja, als die Gefäße voll waren, gab es kein weiteres Gefäß mehr. Da kam das Öl zum Stillstand. Das ist nicht gut, wenn das Öl zum Stillstand kommt, wenn keine Gefäße mehr da sind. Und das Beispiel hier zeigt, wie es nötig ist, dass wir mit leeren Gefäßen zum Herrn kommen und uns sie von ihm füllen lassen. Und wenn kein Gefäß da ist, dann müssen wir Gefäße erbitten. Wir haben ja das Anliegen, gefüllt zu sein mit dem Herrn. Gefüllt zu sein mit dem Geist und auch zur Fülle des Geistes zu gelangen und zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Aber dafür braucht es leere Gefäße. Wenn wir voll sind mit anderen Dingen, wo soll der Geist hineinfließen? Aber von Anfang an, vielleicht ganz kurz nur, das ist ja eine Frau von den Prophetensöhnen und deren Mann ist gestorben. Und jetzt kommt ein Gläubiger und will die beiden Söhne als Sklaven nehmen. Und dann schreit sie zu Elisa. Da sagte sie in Vers 1, ja, schrie zu Elisa. Sie schrie, das war ja eine Not. Und ihr Ehemann war verstorben und war ein Prophetenjünger. Das ist ein Bild auch auf den natürlichen Menschen, auf unseren alten Menschen. Der kann aber für den Herrn nichts tun. Und in Christus ist unser alter Mensch ja begraben worden. Und jetzt haben wir eine Not. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir merken, da habe ich nichts. Ich habe Mangel, ja, aber wir wissen auch, wie der Philipperbrief sagt, mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen in Herrlichkeit in Christus. Ja, und manchmal ist es so, dass wir schuldig sind, dass wir merken, ja, das, was ich habe, reicht nicht oder so wie ich bin, das ist nicht genug und im Römerbrief heißt es ja auch, dass wir alle mangeln an der Herrlichkeit Gottes. Aber hier gibt es einen Weg. Sie schreit zu Elisa und Elisa sagt, was soll ich für dich tun? Ja, das ist auch so. Wir denken immer, wo ist die Lösung, wenn wir eine Not haben? Was kann jetzt, oder jemand soll was machen. aber Elisa sagt zu ihr, was hast du im Haus? Ja, also ist auch wichtig, dass wir uns bewusst werden, was hast du im Haus? Ja, das ist ja wie der Herr, als er die Menge speisen will, fragt er auch die Jünger, was habt ihr denn? Aber was ist das Wenige für so viele? Und hier auch sagen wir, was hast du? Und dann sagt sie hier, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Lob dem Herrn. Wir haben alle einen Krug Öl in unserem Haus. Und das ist der Geist in uns, den wir empfangen haben durch den Glauben. Und in einer Fußnote hier in der Elberfelder heißt es sogar, ich habe nur eine Salbung Öl. Lob den Herrn. Aber das ist genug. Wir haben alle die Salbung. Das ist doch wunderbar. Die Salbung ist in uns. Wir haben diesen Krug Öl in uns. Das ist doch so wunderbar. Und dann sagt er zu ihr, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was Volles stelle beiseite. Und dann geht sie weg von ihm, macht das, schließt die Tür und fängt an, diese Gefäße zu füllen. Also, das ist ja eine Geschichte und wir sollen jetzt nicht alles bis ins Detail ergründen wollen. Waren das jetzt große, kleine, dicke, dünne Gefäße, wie viele sind die wieder zurück oder waren die überhaupt geliehen, haben die ihr gehört? Das führt nicht weiter. Das Prinzip ist draußen und drinnen hier. Also, es sind Bereiche in uns, die sind in der Erfahrung gesprochen, noch nicht mit dem Herrn gefüllt, die sind noch draußen. Aber die sollen wir nehmen und in unser Kämmerlein bringen, vor den Herrn gehen und ihm bringen, damit er sie mit dem Geist auch füllt. Lob den Herrn. Schließ die Tür hinter dir zu, das ist Matthäus 6,6. In Johannes 3, ich glaube es ist Vers 34, heißt es, dass der Herr dort den Geist nicht nach dem Maß gibt, aber wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen diesen Mangel, den wir haben, das Gefäß, das leer ist oder auch überhaupt ein Gefäß, wo wir merken, da muss der Herr was dran machen, das muss leer werden. Hey Jesus, schaff Raum in mir, komm du doch noch in mehr Bereiche in mir hinein, füll auch mein Inneres mit dem Geist, lob den Herrn. So, das ist so wunderbar. Wir kommen zum Herrn, wir schließen die Tür zu, das Fleisch und alles natürliche, eigene Versuche, Ideen, das muss draußen bleiben. Wir kommen zum Herrn und öffnen uns ihm. Und der Geist, Herr, wir wollen dich haben, du sollst uns doch mit dir füllen. Ich will mehr von Jesus. Ja, und dann kommt das letzte Gefäß, ist voll, und dann sagt sie, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Lob den Herrn. Also, wenn alle Gefäße gefüllt sind mit ihm, wenn wir Öl nicht nur in der Lampe haben, sondern das ganze Gefäß gefüllt ist, ja, dann freut sich der Herr, dann sind wir auch bereit für sein Kommen, wie wir auch vorhin gesungen haben. Doch, lob den Herrn, seien wir ermutigt, immer wieder zu dem Herrn zu kommen, uns füllen zu lassen. Und ich bin sicher, jeder ist in irgendeiner Situation oder irgendwann irgendwie auch in dieser Woche zum Herrn gekommen, hat sich füllen lassen. Der Herr hat berührt und das bringen wir auch mit. Damit ermutigen wir einander zum gegenseitigen und nötigen Aufbau. Lob den Herrn.
Hey Jesus, hat uns aus, was hat uns so berührt, wir sind Apostelgeschichte 10.
Es war aber in Caesarea ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar. Er war fromm und gottesfürchtig, samt seinem ganzen Haus, gab dem Volk viel Almosen und betete beständig zu Gott. Der sah um die 9. Stunde des Tages deutlich in einem Gesicht einen Engel Gottes zu sich eintreten, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber schaute ihn gespannt an, wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist es, Herr? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen zum Gedächtnis vor Gott. Das hat mich so berührt. Also dann kommt die ganze Geschichte von dem Petrus, wie er dieses Tuch sieht mit den vierfüßigen Tieren auf- und absteigen, während er im Gebet ist, dieses Gesicht auf dem Dach, und er wird ja dann hingesandt zu diesem Cornelius. Aber was mich so berührt hat, dieser Cornelius hatte den Geist noch gar nicht. Er hatte sich als ein Italiener entschieden, das muss der richtige Gott sein, ja, der Gott der Juden, ja. Guck sie an, wie sie leben, welche Vorschriften sie haben. Zu dem Gott hat er gebetet, nicht zu allen anderen Götzen. Und hat dem Volk der Juden viel Gutes getan. Und das hat der Herr gesehen. Er hat in sein Herz gesehen, ja, dass diesen Glauben, der wartet auf mich, ja. Der möchte was von mir. Und er sagt zu ihm: Cornelius, und er erschrickt. Wenn der Herr uns anspricht, dann erschrecke ich auch immer. Aber der sagt: Deine Gebete und deine Almosen. Also ich habe meistens eher Tadel empfangen. Aber wie auch immer, der Herr gedenkt sogar der Almosen. Er gibt ihm dann. Und er hat mich so berührt, dieser, der war ganz unvoreingenommen für den Geist, ja. Und der Petrus, der den Geist doch schon hatte, der war so blockiert durch seine Regeln und sein von seiner ganzen Geschichte und Hintergrund, bis er so weit war, dass er da bereit war, hinzugehen und dann auszuteilen. Das hat eine Weile gedauert. Jedenfalls, dieser Cornelius empfängt reichlich, und nicht nur er alleine, sein ganzes Haus. Und da steht am Schluss Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, erstaunten, weil auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten, dass sie in Zungen reden und Gott priesen. Das war ein glückliches Haus. Sie hatten empfangen, ja, von der Austeilung. Und was mich auch so berührt ist, wenn der schon empfangen hat und der Petrus ausgeteilt hat, wie viel mehr können wir austeilen, wo wir doch den Geist schon seit Jahren haben, ja? Und täglich üben können und einfach uns wieder leer machen können und sagen: Herr, ich bin offen für dich, ich möchte dich, ich will, dass du wiederkommst. Ich möchte gefüllt werden und ich möchte auch austeilen, Herr. Richte mein ganzes Sein auf dein Kommen. Lobe den Herrn.
Ein Vers aus Sprüche 11, Vers 24, da heißt es: Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt immer noch mehr. Ein anderer spart über Gebühr und wird dabei nur ärmer. Eine wohltätige Seele wird reichlich gesättigt, und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst getränkt. Jetzt lese ich noch aus Matthäus 24, Vers 45. Wer ist denn der treue und kluge Sklave, den der Herr über seinen Haushalt gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Und Vers 47, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Das heißt, er wird noch viel, viel reicher werden. Und was mir aufgefallen ist, auch in der Hausversammlung von dem Bericht über Cornelius, wie der Herr dort wirkt. Petrus und die mit ihm waren, sind sehr erstaunt, dass auch der Geist auf sie gekommen ist, die das Wort hörten. Und bei der Taufe, sie wurden hineingetauft in unseren wunderbaren Retter, aber sie wurden auch getränkt mit dem Geist. Das ist wunderbar. Die letzten Reden des Herrn und seine Gleichnisse, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, er spricht dort nicht mehr über die Erlösung, die uns so wichtig, so wertvoll ist. Er spricht dort von der Zeit des Wiederkommens. Das zeigt, was Gott heute so wichtig ist, nachdem die Erlösung vollbracht ist. Er möchte sich austeilen in die Menschen. Und damals bei Cornelius, es war die erste Austeilung zu den Nationen. Von da an gab Gottes Erlösung und Gottes Austeilung zu den Menschen der ganzen Welt. Das ist doch herrlich. Gott hat die ganze Welt im Auge. Ist für alle Menschen gestorben, aber das war nur, um dann sich austeilen zu können in die Menschen hinein. Die Erde soll gefüllt werden mit dem Gott, der sich austeilt. Das ist zu herrlich. Und heute versammeln wir uns als Gläubige, kennen schon viele Jahre den Herrn, haben schon so viel empfangen von ihm. Dann müssen wir auch jetzt bewusst sein, Herr, du willst dich austeilen. Und das war das Anliegen auch von dem Paulus in Kolosser 2. Da sagt er in Vers 28, und er spricht dort zu den Nationen, die das Geheimnis Christi jetzt offenbart ist. Da sagt er, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in Christus. Dafür kämpft er. Und die Gläubigen, für die kämpft er auch, dass ihre Herzen zusammengefügt werden. In Liebe, zu allem Reichtum, der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dieser Christus, er möchte sich austeilen in uns hinein, in die, die auf ihn warten. In seine Braut möchte er sich hinein austeilen. Das ist zu herrlich und das ist eine große Belohnung. Wenn wir einander austeilen, wenn wir den Menschen austeilen, das hat eine Belohnung. Wir haben ja das Wort. Wir haben ja so viel Gemeinschaft. Wir teilen ja schon so viel aus. Aber wir sollen immer diesen Freimut bewahren. Und diese Sicht, für Gott ist es so wichtig. Lied 3. Es ist ein kurzes Lied. Aber es zeigt es in aller Einfachheit. Lob Gott, der stets den Segen mehrt. Was ist denn dieser herrliche Segen? Dass Gott selber sich austeilt in seine Gefäße. Und wir auch austeilen können, mitwirken können an diesem Segen, der stets den Segen mehrt. Lobt ihn, all Schöpfung hier auf Erd. Lobt ihn, ihr Heiligen. Lobt und preist den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und dann Vers 2. Gott, Vater, du der Ursprung bist, der Sohn vollbracht, der Geist heut fließt. Wir loben dich, dreieiner Gott. Wofür? Dass du dich austeilst immerfort. Das ist das Lob seiner Heiligen. Lobe den Herrn.
Wir haben in dieser Woche die Fortsetzung der Geschichte von Mephibosheth gelesen. Und das passt jetzt so wunderbar zu dem, was bisher schon ausgeteilt wurde. Mephibosheth war ja ein Sohn von Jonathan, also stammte aus dem Haus Sauls, was ja unter das Gericht gekommen ist. Aber David hat ihn eingeladen und an seinem Tisch essen lassen. Und seine Geschichte, die Fortsetzung, zeigt, was für eine Wirkung das hat, wenn ein Mensch am Tisch des Herrn ist, am Tisch des Herrn bleibt. Das wirkte so eine Veränderung in diesem Mephibosheth. Als David durch die Rebellion von Absalom fliehen musste, da hat der Knecht von Mephibosheth ihn verleumdet. Der wollte die Gelegenheit nutzen, um das Erbe von Saul, was der bekommen hatte, an sich zu reißen. Und hat einfach dem David gegenüber falsch behauptet, dass Mephibosheth sich auch der Rebellion von Absalom zugeschlagen hätte. Ihr könnt es mal zu Hause in Ruhe im Zusammenhang lesen. Das ist in 2. Samuel 19, ab 25. Und dann kommt der David wieder zurück und der Mephibosheth hat ihn schon erwartet. der hat sich die ganze Zeit über nicht gepflegt, den Bart nicht geschnitten, was ein Zeichen der Trauer war. Er hat den Herrn, das Bild für den Herrn, wirklich geliebt. Und die Abwesenheit von David, darunter hat er gelitten. Und er sagt, dass der Knecht ihn verleumdet hat, er wäre gerne mitgezogen, aber er ist ja lahm, er konnte nicht. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tue nur, was dich gut dünkt. Diese Haltung hat er. So eine Haltung dem Herrn gegenüber. Tue, was dir gut dünkt. Ich habe gar keine Wünsche. Und er sagt, das Haus meines Vaters ist nichts anderes als Leute des Todes. Aber du hast mich, deinen Knecht, unter die gesetzt, welche an deinem Tisch essen. Er hat es so geschätzt. Wir müssen es auch schätzen, Geschwister. Wir dürfen vom Herrn nehmen, täglich von ihm essen, in seinem Wort uns nähren und Licht bekommen. Und das gibt so eine Wertschätzung. Was habe ich noch weiter zu beanspruchen, sagt er, oder zum König zu schreien? Und David hat ja doch vielleicht falsch reagiert. Er sagt ihm, gut, dann teil den Landbesitz, den er fälschlicherweise dem verleumderischen Knecht gegeben hat. Er sagt, gut, dann teilt er den. Aber Mephibosheth sagt, er soll nur alles nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden heimgekommen ist. Wunderbar, er hängt an nichts, er will keine Rache. Er ist nur glücklich, wieder zusammen zu sein mit seinem König, an dessen Tisch er so gut genährt und versorgt worden ist. Geschwister, das ist eine Ermutigung für uns, am Tisch des Herrn zu essen, täglich uns zu nähren. Und wir sehen an diesem Beispiel mit dem Hintergrund aus dem Haus Sauls, es hat so eine Veränderung bewirkt in diesem lahmen Mephibosheth.
Mangel gibt es nicht mehr, denn wir sind im guten Land. Lobe den Herrn. Es ging ja darum, den Reichtum des Herrn noch mehr auszugraben im Wort für den Aufbau der Gemeinde. Wir haben dann heute Morgen im zweiten Petrusbrief gelesen, nachdem wir gesagt haben, naja gut, wir haben viel im Epheserbrief gelesen, Kolosserbrief, und dort ist so viel vom Reichtum die Rede. Auch heute Morgen wurden ganz viele Verse zitiert. Dann haben wir gesagt, ja, wie ist es denn mit Petrus? Aber bei Petrus ist es nicht anders. Der hat auch den Reichtum des dreieinen Gottes erfahren und bezeugt davon. Wir haben gelesen, 2. Petrus 1, Abvers 3. Alles, so fängt schon an, alles zum Leben und zur Göttlichkeit, das ist schon unglaublich, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Das ist überhaupt das, was mich an diesen Reichtümern im Wort immer so berührt, dieses Superlative. Ja? Also ich kann nicht gut in Superlativen reden, weil ich empfinde das anders, aber hier im Wort wird in Superlativen geredet. Alles zum Leben hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Und dann die allergrößten Verheißungen im Vers 4. Auch die allergrößten Verheißungen sind uns geschenkt. So viel geschenkt. Aber dann ist mir auch aufgefallen im Vers 5, dann spricht er von unserem Fleiß. Wenn wir den Reichtum erfahren wollen, dieses Alles, diese allergrößten Verheißungen, die uns geschenkt sind, wenn wir die in Anspruch nehmen wollen, dann müssen wir auch fleißig sein. Also es fällt uns nicht immer alles in den Schoß. Ja, dann wendet allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben reichlich Tugend dar und in der Tugend Erkenntnis. Also wir bekommen, wir tun Fleiß, dann können wir auch da reichen. Und dann geht es weiter. Gut, dann kommt auch der Ausdruck, der göttliche Ausdruck. Vers 8 aber dann, wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, werden sie euch weder faul noch unfruchtbar sein lassen zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Lobe den Herrn. Die Dinge können auch zunehmen. Wir können zunehmen in diesen Dingen. Und zum Schluss, das ist auch sehr schön, Vers 11, So wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Lobt den Herrn.
Das war mein Stichwort. Ich hatte es schon eine Weile aufgeschlagen im 5. Mose 8, das Verse, die ihr hoffentlich alle kennt. Dort sagt Mose in Vers 3, er speiste dich, nämlich das Volk, mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Das Wort ist, wenn wir von dem Reichtum des Herrn sprechen, so entscheidend wichtig. Ohne das Wort wird dieser Reichtum, den der Herr uns gegeben hat, nicht greifbar, auch in unserem täglichen Leben nicht. Und der Herr möchte, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. In Bezug auf das gute Land, wir haben ja vor einiger Zeit über Abraham eine Weile gesprochen. Ich lese diese Verse auch noch mal kurz. In 1. Mose 12, nachdem Abraham sich getrennt hatte von allem, 1. Mose 13, ab Vers 14, erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Das ist der Segen Abrahams, den wir heute ja empfangen, wenn wir gläubig werden. Natürlich nicht das Land physisch, das ist den Juden vorbehalten. Wir haben das heute in unserem Geist. Weiß jemand, welchen Vers ich meine? Galater 3,14, aufschreiben, nachlesen. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. So, und jetzt mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Das heißt, wenn wir im Wort lesen, dass wir auch darin Ausschau halten, was der Herr für uns sein kann in unserem täglichen Leben. Gell? Bringe ich wieder zu 5. Mose 8, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Es ist so schön, der Herr sagt in Johannes 7, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Es ist immer mit dem Herrn zusammen, ja. Und es ist nicht dürftig, es sind Wasserbächen, es sind Quellen, es sind Seen, also Gewässer. Und sie sind unten im Tal, das kennen wir, unten gibt es immer besonders viel Wasser. Und wenn wir richtig unten sind, dort gibt es viel Wasser. Aber es gibt auch ganz oben, im Gebirge gibt es Wasser. Das ist selten, aber beim Herrn gibt es das. Wenn wir zum Herrn kommen, können wir trinken. Sprich, wir erfahren Erfrischung. Ein Land des Weizens und der Gerste. Wir können leider nicht auf jedes Einzelne eingehen, aber Weizen steht für den Tod des Herrn und Gerste für die Auferstehung. Das heißt, wenn ich auch den Tod des Herrn erfahren möchte, ich kann zu ihm kommen, zu ihm beten, mich zu ihm wenden und ich werde das erfahren. Wenn ich merke, ich konstruiere einfach ein Beispiel, kurz vorm Platzen, wo es nicht angebracht ist, ich kann vorher mindestens kurz noch schlucken und mich zum Herrn wenden und sagen, Herr, jetzt brauche ich dich als diesen Weizen. Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, der Weizen steht für den Tod des Herrn. Und die Gerste, das erste, was man im guten Land erntet, steht für die Auferstehung. Und Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume, das ganze Leben des Herrn möchte zum Ausdruck kommen in seiner ganzen Fülle. Ein Land, in dem du nicht in Armut Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Wenn wir Mangel spüren, beim Herrn wird diesem Mangel abgeholfen. Ich weiß, es ist nicht immer so wie ein Schalter
umlegen, zack, und alles ist gut. Aber sich zum Herrn zu wenden, ist auf jeden Fall der wichtige Anfang. Und wir können dem Herrn dann sein Wort vorhalten. Herr, du bist doch Weizen, der Tod ist doch heute noch wirksam. Und das Auferstehungsleben ist in mir. Das Wort zeigt uns so viel, was der Herr ist und was wir von ihm einfordern können und erfahren können. Wichtig noch, ein Land, in dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Dürfen wir nie vergessen, es gibt auch einen Widersacher, es gibt auch einen Feind. Das Eisen deutet auf den Kampf hin, den wir auch haben. Ihr wisst, das gute Land, sie sind nicht nur reinspaziert und waren da. Es gab einen Kampf. Dieses gute Land muss man auch einnehmen. Es geht nicht ganz ohne Kampf. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Und dann kommt noch eine kleine Warnung hinterher. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Wenn es uns dann gut geht, dass wir dem Herrn trotzdem loben. Lob den Herrn.
Im 2. Petrus 1, Vers 4b, da heißt es, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Und dann sagt vielleicht jemand, ja, aber ich habe da jetzt keine Lust und ich bin auch müde und das Wort, das sagt nichts zu mir. Und dann habt ihr noch ein paar Ideen, was ihr noch so vielleicht empfindet in solchen Momenten. Und dann heißt es hier, und eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran. Allen Fleiß. Das wollte ich nochmal bestärken, weil es doch so ist, dass wir, bis wir den Fleiß anwenden, möglicherweise nichts haben. Es ist wirklich auf Hoffnung. Der Herr will, dass wir zu ihm kommen. Wir kommen nicht reich zu ihm und sagen, so, jetzt noch ein Wort obendrauf. Sondern wir kommen vielleicht müde. Schön, wenn wir hungrig kommen und sagen, Herr, ich freue mich auf dein Wort. Gibt aber die Situation, dass du so mit Ach und Krach zum Wort kommst und sagst, okay, nehme ich mir halt einen Moment. Und dann fragt man, und was hast du berührt? Und dann kommt vielleicht die Antwort, nichts. Kennt ihr das? Es geht darum, dass wir kämpfen. Die gewaltsam Ringenden reißen es an sich. Nicht drin stecken bleiben, ich kann nicht, ich sehe nichts, ich habe nichts, sondern wir kämpfen. Wenn mir einer sagt, da hinten, oder dir, ja, da hinten im Acker, an der und der Stelle, wo das da bezeichnet ist, wenn du da 10 Meter gräbst, wirst du auf einen Schatz von 5,6 Millionen stoßen. Also ich grab 10 Meter. Keine Frage. Und deswegen, wir haben einen viel größeren Schatz im Wort. Wir berühren den Herrn selber. Er will fließen. Er ist unvergleichlich. Mit schnödem Geld nicht zu vergleichen. Aber wir sagen dann manchmal, ja, ist mir zu anstrengend. Und in dem Lied 614, das schlage ich jetzt nicht vor, ich will nur einen Teil rauslesen, aus Strophe 5, da heißt es, ich bleib im Wort und im Gebet. Jetzt kommt's. Bis du, Herr, fließt durch mich. Das finde ich so schön. Es geht darum zu bleiben und zu kämpfen und zu graben und gegen den eigenen Widerstand. Einfach diese Vision zu haben, ich habe doch was berührt, wenn ich so sehr gegraben habe und so sehr gerufen. Herr, begegne mir doch jetzt auch wieder. Bitte lass mich dich berühren. Amen.
Thomas sagte vorhin, wenn wir Mangel verspüren beim Herrn, können wir Hilfe finden. Wir sind jetzt in unserer Hausversammlung durch Hebräer durch. Diesen Freitag war Kapitel 13 dran. Und Kapitel 13 steht als Überschrift Mahnung und dann später auch Warnung. Und wir haben auch heute einige Mahnungen und Ermutigungen gehört. Und da kommt Vers 21, der mich sehr berührt hat. Der Herr, also ich lese auch 20, der Gott aber des Friedens, der aus dem Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Der rüste euch aus, in jedem guten Werk seinem Willen zu tun und schaffe in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, den sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das hat uns sehr ermutigt. Wir haben einige Anforderungen gelesen in den Kapiteln, aber dann kommt das, der Herr rüstet uns aus. In jedem guten Werk, eigentlich brauchen wir nur zum Herrn zu kommen. Er rüstet uns aus, er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Und dann gehört die Herrlichkeit dem Herrn. Und kam auch eine Frage, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, diesen Kapitel zu verstehen. Warum sollen wir das alles tun? Kommt im Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das hat unseren Blick hin gewendet. Auch der Herr, der hat einen Tod gelitten, weil er sah hinweg auf die Belohnung. Und auch wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.
Die ganze Zeit immer ein bisschen nach einem Anschluss für den Vers gesucht, der mich die Woche sehr bewegt hat. Das ist aus Jakobus 4, Vers 14. Da steht drin: Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Hinterlässt nichts. Es ist so überwältigendes Bild, wie wenig Dampf ist. Wenn ich Wasser koche, dann sehe ich ihn in dem Augenblick, wo es Wasser kocht. Wenn ich es abschalte, verschwindet der Dampf sofort. Und die zwei Verse davor und danach: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die Stadt gehen und werden ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben steht. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und das ist genau der Punkt, wenn wir es im Herrn tun, dann hat es einfach eine Bedeutung und der Herr leitet uns in die Dinge, die mehr sind als Dampf, viel mehr. Und die wirklich, sage ich mal, in der Welt sichtbar bleiben und Leben geben und Versorgung. Und es ist also wirklich so ein beeindruckendes Bild, dieser Dampf, der ein Nichts ist. Und der Herr, der alles ist. Amen.
Wir haben ja letzten Sonntag mit Psalm 119 aufgehört. Das würde ich heute gern auch so machen. 119, Vers 17. Tue deinem Diener reichlich wohl, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich wunderbare Dinge in deinem Gesetz schaue. Das ist doch wunderbar. In seinem Wort lässt der Herr uns, wenn wir ihn suchen, Wunderbares schauen. Die ganzen Reichtümer können wir dort ausgraben und dann ja im Lauf der Woche und der Erfahrungen gewinnen mit dem Herrn.